Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
Hey, hey, schön, dass ihr wieder reinlauscht hier an diesem wunderschönen Tag. Ich kann nur sagen, ich freue mich echt total auf die nächsten 20 Minuten mit euch. So ein geiler Tag, Wochenende. Und jetzt geht's auch schon los mit dem ersten Song, unser Rock-Oldie Sting mit Englishman in New York. Okay, zugegeben, das war ziemlich seltsam für diesen Brand 1 Podcast und natürlich auch für Detektor FM. Aber etwas vornehmer ausgedrückt könnte man vielleicht auch sagen, das war eigensinnig. Um die positiven Aspekte von Eigensinn geht es in der aktuellen Brand 1 und genau in diesem Bonustrack auch um Eigensinnigkeit. Genauer um einen eigensinnigen Mann, der mit einer Idee das Leben von hunderten Jugendlichen direkt positiv beeinflusst hat. Und damit meine ich nicht Sting, sondern den Schulleiter der Alemannenschule in Wutöschingen, ganz im Südwesten Deutschlands. Stefan Rupana hat nämlich eine eigene und manche würden vielleicht auch sagen spezielle Vorstellung davon, wie die Schülerinnen und Schüler an seiner Schule lernen sollten. Keine Klassenlehrer, keine Klassenarbeiten und eine moderne Architektur. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass Ihre Schule ein absoluter Gegenentwurf zur bisherigen Schule ist, wie wir es vielleicht die meisten so von uns kennen?
Also wenn die bisherige Schule ein Gegenentwurf zu den Interessen des Schülers war, dann ja. Denn wir stellen die Interessen der Schülerschaft eigentlich in den Mittelpunkt. Wir sagen, wir müssen ein Ort sein, der optimale Bedingungen fürs Lernen schafft.
Wie schafft man denn optimale Bedingungen fürs Lernen?
Optimale Bedingungen fürs Lernen ist, dass wir die Freiwilligkeit des Lernens und die Freude am Lernen eigentlich über alles stellen. Unser Ziel ist, dass jeder mit Freude in die Schule kommt und weiß, dass er sinnvolle Sachen macht. Das ist nicht an jeder Schule, an jedem Tag der Fall. Und wir versuchen das tatsächlich so umzusetzen. Deswegen haben wir keine Klassenräume, wir haben keine Klassenzimmer, wir haben keine Bücher. Wir nennen uns auch anders. Wir Lehrer sind Lernbegleiter. Die Schülerinnen und Schüler sind Lernpartnerinnen und Lernpartner. Und all diese Voraussetzungen schaffen wir eben, damit man selbstverantwortlich lernen kann bei uns.
Jetzt haben Sie schon gesagt, bei Ihnen heißen Schüler zum Beispiel Lernpartner oder Klassenarbeiten heißen dann auch Gelingensnachweise. Jetzt könnte man ja sagen, naja, meine Güte, hat es ein bisschen einen anderen Namen, aber verändert das wirklich was?
Ja, weil es gar keine Klassenarbeiten gibt. Also es gibt keine Klassenarbeiten. Wir schreiben nicht gemeinsam einen Test, sondern wir machen alles, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. Das heißt, ein Schüler kann dann einen Gelingensnachweis schreiben. Das ist ein Test, wenn er bereit ist, den zu tun. Wenn er sagt, ich habe das Thema jetzt kapiert und ich schreibe den Test jetzt. Das heißt, es schreiben nicht alle zur gleichen Zeit, am gleichen Tag den gleichen Test, sondern ein Schüler sagt, ich habe das Thema kapiert, ich möchte mich abprüfen lassen. Und dann ist es auch kein Problem, wenn er das nicht nachweisen kann. In dem Fall kann er den nochmal nachlernen und macht dann einige Tage später den Test nochmal.
Sie benutzen in dem Brand 1 Gespräch auch ein ganz interessantes Wort oder einen interessanten Vergleich, wie ich persönlich finde. Sie vergleichen das so ein bisschen mit Mensa-Essen und Buffet. Wie passt das zusammen mit dem Thema Lernen?
Also wenn neue Eltern oder neue Kinder an unsere Schule kommen, dann gibt es immer erstmal, oder auch neue Lehrer, einen Vortrag über unsere Haltung. Die Haltung ist unsere Grundlage. Wir haben gemeinsame Leitbilder entwickelt. Die Basis ist Anstand, Selbstverantwortung und Willen. Dann haben wir 4 Säulen. Wir gehen respektvoll mit Mensch, Tier und Material um. Wir machen alles dafür, dass jeder selbstständig lernen kann. Jeder hilft mit, die Umgebung so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen und wir sind mit dem Herzen dabei. Und damit man das versteht, mache ich immer ein Gleichnis mit dem Essen. Wenn ich dann von Essen rede in dem Vortrag, meine ich das Lernen. Wir Lernbegleiter sind dafür zuständig, dass der Tisch ordentlich gedeckt ist, dass alles sauber ist, dass man Lust kriegt, an dem Tisch zu essen. Wir richten das Buffet her und wir können ganz genau erklären, wie was schmeckt, wo welche Zutaten dabei sind, welche Nährstoffe in den Nahrungsmitteln sind. Ich kann ganz genau beraten, was für dich das Richtige ist. Aber wir nehmen niemanden, sperren dem den Mund auf, stopfen das Schnitzel rein und stopfen mit dem Kochlöffel nach und sagen, ist doch fein, weil der wird nie eine Freude am Essen haben. Und deswegen lernen wir lieber, wie man sich das Essen am besten herrichtet, sodass es richtig gut schmeckt.
Was man im Podcast ja leider nicht sehen kann, ist, wie es bei Ihnen aussieht. Und da muss man sagen, in der Brand 1 sieht man auch Bilder davon. Architektonisch sieht das wirklich kaum wie eine Schule aus, eher wie ein hippes Start-up. Also ich sag mal eher à la Google oder Facebook. Macht so Architektur auch was mit den Menschen? Die Schüler müssen sich ja sogar die Schuhe ausziehen und auf Socken unterwegs sein bei Ihnen.
Ja, auf Socken oder auf Hausschuhen, ja, richtig. Aber der Raum als Pädagoge ist entscheidend. Ich sitze jetzt hier gerade in einem Lernatelier, in dem man eigentlich nur flüstern darf. Zwei Schülerinnen holen jetzt gerade irgendwelche Sachen, weil sie am Nachmittag noch Club haben. Schauen mich erstaunt an, weil ich laut rede. Aber hier ist jetzt gerade niemand. Und in den Lernateliers ist es immer herrlich leise. Da hört man nichts. Wer konzentriert arbeiten will, der sitzt hier im Lernatelier. Wer kooperativ arbeiten will, mit jemand sprechen, der geht auf den Marktplatz. Wer für sich Informationen besorgen will, kann es entweder hier draußen im Gang, wo die ganzen Kopien und Vorlagen und Spiele und so weiter da liegen, oder er geht in den digitalen Lernraum auf unsere digitale Lernplattform Dealer und holt sich dort die Materialien und lernt damit. Das kann er übrigens nicht nur hier in der Schule machen, das kann er auch in den Ferien machen oder wenn er sonst wo unterwegs ist.
Jetzt gibt's ja aber sicher auch Leute, die sagen, Moment mal, so wenig Kontrolle, Schüler, die nur auf Socken durchs Gebäude laufen oder auch in Hausschuhen und so viele Freiheiten, das kann doch gar nicht funktionieren, das nutzen Schülerinnen und Schüler doch einfach nur aus.
Ja, genau, das sagen ganz viele. Und dann verweisen wir auf zwei Sachen. Erstens, schaut euch unsere Vergleichsarbeiten in Vera an. Wenn Deutschland so stehen würde wie wir, dann wären wir ganz weit vorne. Und wir sind jedes Mal in Vergleichsarbeiten weit, weit überdurchschnittlich gut. Und zweitens, kommt vorbei und seht, wie stressfrei das Ganze zugeht und wie viel Motivation die Kinder an die Arbeit gehen. Keiner will nichts sein im Leben. Wir müssen nur optimale Bedingungen bieten, dass jeder was werden kann. Und die optimalen Bedingungen sind nicht, alle zur gleichen Zeit, im gleichen Raum zu sitzen, in eine Richtung zu gucken und das machen, was vorne einer vorsagt. Weil so ist das Leben hinten dran auch nicht mehr. Egal, ob du studierst, ob du arbeitest. Sie mussten jetzt ihr Interview mit mir auch selbstständig planen. Und hat auch Ihnen keiner gesagt, du musst jetzt auf den Knopf und den Knopf drücken. Das müssen Sie selber wissen. So müssen unsere Schüler auch selber wissen, was zu tun ist.
Was ich besonders spannend finde, ist, dass Sie offenbar nicht unbedingt immer so ein Verfechter von anderen Lernformen und von alternativer Pädagogik waren. Es gibt einen schönen Satz von Ihnen im Text der Brand 1, dass Sie Achtklässler immer als potenzielle Problemfälle gesehen haben.
Ja klar, ich habe jetzt die ganz normale Schule auch erlebt, so wie es alle anderen auch erlebt haben. Ich habe im Jahr 2005 wurde ich hier Rektor, im Jahr 2007 habe ich den Film im Fernsehen gesehen, in dem sie gezeigt haben, wie Achtklässler selbstständig lernen. Ich habe gesagt, das kann nie sein, das ist gelogen. Ich habe mir den Film dann besorgt, das war Treibhäuser der Zukunft von Reinhard Kahl, der übrigens versprochen hat, dass er demnächst auch zu uns kommt und jetzt hier den Film weiterführt. Und als ich es damals gesehen habe, habe ich gedacht, der lügt, es kann nicht sein. Ich musste es erst selbst sehen. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich verstehe auch, dass wir Radiohörer jetzt sagen, es kann nie und immer funktionieren. Ich kann das voll nachvollziehen. Man muss hingehen und sich das angucken.
Deswegen sprechen wir ja auch drüber. Und ich habe es vorhin auch schon kurz angesprochen. Wie so viele Schulen auch im ländlichen Raum ist Ihre Schule damals von der Schließung bedroht gewesen. Und in solchen Situationen erkennen ja dann viele Menschen vor Ort, dass das echt eine Abwärtsspirale sein kann. Dann gibt es oft Demonstrationen und auch Petitionen, aber häufig ist es so, retten lassen sich viele Schulen dann doch nicht. Zurückbleiben dann häufig frustrierte Menschen und natürlich Leute vor Ort, die so ein bisschen den Glauben auch an die Politik verlieren. Bei Ihnen hat es aber geklappt. Sie haben einen Ausweg gefunden. Wie hat es denn funktioniert?
Ich habe die grundsätzliche Einstellung, wenn man was will, gelingt alles. Wir hatten einen sehr einsichtigen und großzügigen Gemeinderat und vor allem unseren Bürgermeister an der Spitze, der Georg Eble, der ist logischen Argumenten zugänglich, was für Politiker nicht unbedingt sonst üblich ist. Und das, so ist unser ganzer Gemeinderat, den konnten wir die Sachen erklären, was eigentlich Sinn macht. Und wenn man dann was Sinnvolles macht, dann hat man auch die entsprechenden Unterstützer. Bei uns im ländlichen Bereich sowieso. Wir haben vielleicht ein bisschen einfachere Strukturen, wie jetzt in großen Städten. Das heißt, bei uns ist wirklich noch viel, viel, viel möglich. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass uns das alles ermöglicht wurde. Wir haben keine Etats, bestimmte Fächer. Wenn wir was brauchen, dann kriegen wir es halt. Und wenn ich am Ende des Jahres Geld zurückgebe, weil ich es nicht gebraucht habe, wird mir deswegen auch nichts gestrichen fürs nächste Jahr.
Aber man muss vielleicht ehrlicherweise sagen, Sie haben auch ein bisschen einen Vorteil, denn bei Ihnen konnte der Bürgermeister noch ein paar Millionen für eine Sanierung ausgeben in Mecklenburg oder vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwo im Ruhrgebiet ist das vielleicht gar nicht möglich, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Bei uns gibt es auch Städte und Gemeinden, die sagen, wir haben kein Geld für die Bildung. Die bauen aber 3 Kunststraßenplätze hin und dafür ist Geld dann da. Man muss beim Geld immer überlegen, für was gibt man es aus, für was ist es da und für was ist es nicht da. Und wenn dann die Schule halt ganz am Ende steht, dann ist eben das die falsche Politik. Weil Wissen ist ein größter Rohstoff, den wir haben. Und wenn wir es in dem Bereich verderben, ist es für ganz Deutschland schlecht.
Was ich mich persönlich auch frage und gefragt habe, als ich den Text auch gelesen habe, gerade weil Sie auch an einer staatlichen Schule arbeiten, dürfen Sie das überhaupt so frei und konventionslos?
Ja klar, das darf ich schon. Es war jetzt am Anfang schon ein Standortvorteil, dass wir ein bisschen abgelegen sind. Wir sind weit weg von Stuttgart. Aber inzwischen hatten wir auch Besuch in Stuttgart und die wissen jetzt sehr wohl, was wir machen. Und wenn es funktioniert, funktioniert es. Ich muss halt Ergebnisse nachweisen. Solange wir in den Vergleichsarbeiten so gut wie dabei sind, ist da auch wenig Ungemach zu erwarten. Es steht auch nirgends geschrieben, dass man Klassenzimmer haben muss. Und da muss man einfach auch mal unsere Landesregierung loben, die Gemeinschaftsschulen auf den Weg gebracht haben. Und das ist ganz klar, alternative Benotungsmöglichkeiten haben die uns gegeben und wir nutzen den Rahmen, den die uns gegeben haben, natürlich mutig aus.
Das heißt, dieses Gemeinschaftsschulmodell, was in Baden-Württemberg eingeführt worden ist, das haben Sie so ein bisschen genutzt als Windschatten?
Richtig, genau. Also wir hatten schon vorher angefangen damit und das war für uns ein Katalysator. Als Sie das gemacht haben, das war damals die grün-rote Landesregierung, die es eingeführt hat, das hat richtig Schwung gegeben.
Wenn man jetzt mal genauer hinschaut in diesen ganzen Schulbereich, dann sieht man, dass es mittlerweile in Deutschland eigentlich ziemlich viele Schulen gibt, die neue und auch innovative Konzepte umsetzen. Aber es ist irgendwie auch auffällig, dass es oft einzelne Menschen sind, so wie Sie, die für den Wandel sorgen. Braucht man denn im deutschen Schulsystem so ein wenig Eigensinn, um solche Änderungen dann durchzuboxen?
Ja, um es zum ersten Mal durchzusetzen, braucht es schon Eigensinn. Ich würde mal hoffen, dass wir irgendwann auch eigensinnige und mutige Politiker kriegen, die wirklich dann solche Sachen dann auch mal von oben her steuern. Es war ansatzweise da vor 4, 5 Jahren, da ist natürlich wieder sehr viel mit der Wechsel der Regierung wieder weggefallen, weil das Bildungsressort wieder in CDU-Hand ist, die wieder andere Schwerpunkte setzen. Es wäre schön, da wird es mal einer richtig durchziehen. Und zwar bis die Erfolge dann auch eintreffen, weil die sind eben leider noch nicht da.
Sie haben aber auch offensichtlich keine große Angst vor großen Entscheidungsträgern oder Politikerinnen und Politikern. Es gibt so eine Anekdote, dass Ihr Bürgermeister Sie mal unterm Tisch treten musste, um Sie ein bisschen wieder zur Raison zu bringen.
Ja, aber ich sehe das ja... Ich sehe das jetzt nicht so tragisch. Also ich sage halt dann meine Meinung und ich bin ja auch zwar nur Kommunalpolitiker und nur bei den Freien Wählern. Wir sind der Verein des gesunden Menschenverstandes und ich sage mir halt, egal wem gegenüber, muss man seine Meinung sagen dürfen. Und ich war vor 3 Wochen beim Ministerpräsidenten Kretschmann eingeladen und da durfte man ganz frei seine Meinung sagen. Da musste mich auch niemand treten. Ich glaube, es liegt nicht unbedingt jetzt an mir. Es liegt vielleicht an denen, die nicht die Größe haben, eine andere Meinung anzuhören.
Jetzt sieht es ja so aus, als wäre Ihr eigenes, freieres Schulkonzept doch ziemlich erfolgreich, vor allen Dingen für den Ort. Es ziehen wohl auch extra Leute wegen der Schule tatsächlich zu Ihnen, also Familien, die ihre Kinder dann zu Ihnen bringen wollen. Und in vergleichbaren landesweiten Tests, das haben Sie auch schon angesprochen, da schneiden die Schülerinnen und Schüler der Alemannenschule oft ziemlich gut ab, viel, viel besser als der Durchschnitt. Da könnte man doch sagen, alle Gemeinschaftsschulen sollen jetzt so werden wie Ihre, oder?
Also erstens muss nicht jede Schule gleich werden, wenn auch Schulen sind individuell, so wie Menschen auch individuell sind. Nicht jeder hat wie bei uns einen Ökobauernhof, einen pädagogischen vor Ort. Dafür haben andere ganz andere tolle Sachen. Aber jeder sollte mal natürlich in seiner Gegend umschauen, was bei ihnen möglich ist. Es gibt auch, eine Schreuterschule in Karlsruhe, mit der wir kooperieren, die ganz tolle Konzepte hat, die aber nicht keinen Bauernhof nebendran hat. Dafür haben die wieder ganz andere Sachen. Aber was schon stimmt, dass viele Schulen vielleicht mehr über den Tellerrand rausschauen sollten. Das ist Schule mehr ist als die paar Gebäude, in denen man ist, sondern es gibt viele interessierte Firmen oder viele Institute. Wir können zum Beispiel nicht mit der Universität zusammenarbeiten, da es bei uns zu weit ist, obwohl mit Leipzig arbeiten wir zusammen, aber das ist dann mehr digital und mit der Hochschule für Medien in Stuttgart, mit dem Herr Professor Dr. Thyssen, mit dem wir viel Kontakt haben. Aber ich glaube, jeder kann diese Kontakte knüpfen, egal wo man ist, schon jeder muss sein eigenes Profil machen. Aber möglich wäre an jeder Schule viel. Und man sieht es auch, beim Deutschen Schulpreis sind ja ganz kleine Grundschulen, die den ersten Platz belegt haben. Das sind also tolle Schulen dabei, die ganz schlechte Bedingungen haben. Ich glaube, an den Bedingungen liegt es nicht.
Also Sie sagen, man soll einfach so ein bisschen mal auch um sich rumgucken und Dinge einbeziehen, die man da nutzen kann. Bei Ihnen zum Beispiel gibt es ja offensichtlich eine ziemlich starke Aluminiumindustrie. Und da kann man dann auch mal schauen aus Ihrer Perspektive, ob die nicht irgendwie Geld geben wollen.
Ja, es geht nicht mehr ums Geld geben. Früher sind wir nie reingekommen in die Firma. Inzwischen findet ein großer Teil des Technikunterrichts in den Lehrwerkstätten der Aluminiumwerke in Oeschingen statt. Wir haben gerade letzte Woche eine neue Kooperationsvereinbarung vereinbart und haben Pressefotos gemacht für unsere Zusammenarbeit. Da geht ganz viel. Früher wussten die Schüler gar nicht, was da drin gemacht wird. Inzwischen kennen die sich da aus. Das ist für die ein zweites Zuhause. Letztendlich ist es für die Aluminiumwerke auch gut, wenn sie dann tolle Mitarbeiter kriegen über unsere Schule.
Jetzt gibt es aber natürlich auch Leute, die sagen, oh, Vorsicht, Vorsicht, das ist doch aber ein privatwirtschaftliches Unternehmen und das darf man nicht vermischen mit einer Schule.
Warum nicht? Also als ich aufgewachsen bin auf dem Dorf, da konnte ich noch hinten beim Schlachthaus reingucken, wie geschlachtet wurde. Ich bin mit dem Bauer aufs Feld gefahren, um Kartoffeln zu ernten. Ich war bei der Autowerkstatt beim Schweißen zugeguckt. Das ist heute alles nicht mehr möglich. Weil wegen vielen Sicherheitsvorschriften. Das geht nur noch, wenn wir offizielle Kooperationen eingehen. Ich sehe das schon als Aufgabe der Schule, sich da reinzufuchsen.
Jetzt haben wir eine ganze Weile, mehr als 15 Minuten, schon über Ihre Schule gesprochen und über das, was so in der Vergangenheit passiert ist. Aber gibt es auch eine Sache, an der Sie gerade arbeiten, wo Sie sagen, das ist so mein nächstes Ziel, das will ich noch schaffen im Jahr 2020?
Ja gut, wir sind in einer gymnasialen Oberstufe dran, die wir implementieren. Aber was ich noch mehr haben will, ich will, dass wir uns noch mehr Freiheiten nehmen, dass wir den schon alles umsetzen, was im Bildungsplan ist, aber das auf ganz andere Weise. Ich stelle mir, mein Traum ist auch im künstlerischen Bereich, dass wir irgendwo einen Bereich haben, wo Kinder mal 1-2 Wochen an einem künstlerischen Projekt dranbleiben können, ohne sich von sonstigen Unterricht belasten zu lassen, dass wir noch mehr selbstverwaltete Gebäude oder so, ich stelle mir so Grillhütten vor, die die Schüler selbst verwalten können, wo sie sich zurückziehen können, wo sie ihr Zusammenleben besser planen können. Da gibt es schon noch viele Vorstellungen, die ich noch gern hätte. Noch mehr Bewegungsmöglichkeiten, noch mehr Kooperationen mit unterschiedlichen Institutionen und Betrieben. Und mein ganz großer Traum ist, dass das, was wir jetzt schon haben, wir haben Lernhelfer, das sind Leute von außen, Senioren oder Ingenieure oder Hausfrauen, die mit Kindern bei uns lernen, dass wir das noch weiter ausbauen, dass die kommen kostenfrei in die Schule. Für die ist das toll, für uns ist das toll, dass die das machen. Da sehe ich noch ein Riesenpotenzial. Es gibt ja auch den Spruch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, und das wollen wir bei uns umsetzen.
Wie sich eine eigensinnige Idee positiv auf das Leben von hunderten Schülerinnen und Schülern und auch auf die Region auswirken kann, das hat uns Stefan Rupana erklärt. Herzlichen Dank, Herr Rupana.
Dankeschön.
Und damit ist es auch für mich schon wieder Zeit für die Verabschiedung, denn die Bonusfolge endet hier an dieser Stelle. Tatsächlich verfliegt die Zeit immer, habe ich das Gefühl, aber keine Sorge, das bedeutet ja auch irgendwie, dass bald schon die nächste Folge und damit das nächste Thema ansteht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wisst ihr ja, gern weitersagen. Ich bin Christian Bollert und sage an dieser Stelle Tschüss und bis bald.
Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.